Unser Morgen war schon leicht amüsant.
Ja, du hast es geschafft, mich innerhalb von 5 Minuten von meinem leicht psychisch genervten Level hier zu richtig guter Laune zu bringen.
Man muss Talent im Leben haben.
Ja, das ist vor allem ein sehr schönes Talent, siehst du mal. Vielleicht ist es auch ein bisschen die Übermüdung, da spielt, glaube ich, bei mir alles rein. Ich bewege mich in so emotionalen Extremen hier heute Morgen.
Nur nichts gegessen. Kaffee steht noch vor dir, nur 4 Stunden geschlafen.
Für alle, die jetzt hoffen, es lag daran, dass ich irgendwas richtig Cooles gestern gemacht habe. Nee. Nein, das war es leider nicht. Ich lag mit verrenktem Nacken im Bett, bin dann nicht eingeschlafen, wurde dann immer genervter, was dem Ganzen nicht geholfen hat. Und um 5:30 ist hier die ganze Nachbarschaft heute Morgen erwacht. Dann kam erstmal die Müllabfuhr. Gut, die müssen. Und dann hat mein Nachbar sich gedacht, gut, wenn eh schon jeder wach ist, dann schmeißen wir hier doch mal den Rüttler an. Ja, da dachte ich heute Morgen auch. Danke dir. Super Idee auf den frühen Morgen.
Ja, und dann wollte Marc jetzt eigentlich noch unseren Vorgarten mähen, weil der nichts von der Aufnahme wusste. Und meint dann so, ah nee, das lasse ich dann. Ich räume lieber die Garage auf. Da war Vivi ihm sehr dankbar.
Ja, ich kann jetzt gerade keine Geräusche mehr ertragen hier. Ich bin so überstimuliert heute Morgen schon. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich suche auch schon die ganze Zeit wie so ein Adler aus dem Fenster raus den Schuldigen hier in der Nachbarschaft.
Aber noch nicht gefunden.
Nee, ich finde ihn nicht. Ich würde eh nichts machen, aber ich möchte einfach sehen, wer hier heute Morgen schon meine komplette Ruhe stört. Ich fühl mich jetzt schon wie so ein Rentner, der zu viel Zeit hat. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, wer stört hier die Nachbarschaftsruhe?
Mhm. Ich muss ja noch von Tecklenburg erzählen.
Ja, Rocky war es, gell?
Oh, es war so gut. Ich habe mir ja, also oft sind ja die Musicals in Tecklenburg welche, die ich nicht kenne. Also vom Namen her ja, aber nicht vom Inhalt oder von der Musik her.
Aber Rocky?
Habe ich den Film nie gesehen zum Beispiel.
Ah, okay.
Also klar, Eye of the Tiger kennt man, ne? Aber ansonsten wusste ich nicht, wie, also die Handlung weiß man natürlich auch grob, aber ich wusste nicht, wie die Lieder sind und das weiß ich oft nicht. Also Mama Mia vor 2 Jahren war dann mal was anderes, weil das kannte man halt. Aber ansonsten, wie gesagt, weiß ich das nicht und ich guck's mir oder hör's mir auch vorher extra nicht an. Ich lass mich dann gerne überraschen. Und ich war so dermaßen positiv überrascht. Es war wirklich so gut und die Besetzung war total toll. Die Inszenierung, also Tecklenburg ist eh immer genial. Und dann saßen wir auch noch erste Reihe. Erste Reihe ist ganz schön nah.
Erste Reihe?
Ja. Erste Reihe ist aber übrigens super nah dran an der Pyro. Ja. Also Lea oder ich gucken ja immer, dass wir Tickets bekommen. Und letztes Jahr hat Lea es probiert. Und die hatten die Sitzplatzauswahl gesperrt für 10 oder 15 Minuten, weil sonst das System immer so crasht. Mhm. Und dann konntest du nur halt aussuchen, die Kategorie aussuchen. Und der hat dir die besten Plätze zugeteilt. Lea war so grandios schnell, dass wir die ganz außen in der ersten Reihe, die noch überdachten, 2 Plätze bekommen haben. Also war echt mal eine coole Erfahrung. Wir sind uns zwar beide einig, dass wir das nächste Mal lieber Reihe 3, 4, 5, aber dafür in der Mitte. Aber das da war auch cool. Vor allem, weil die dieses Mal auch relativ viel vor einem rumgelaufen sind.
Ich wollte gerade sagen, haben die Bühne ausgenutzt also?
Ja, und da ist ja der Orchestergraben. Und zwischen Orchestergraben und Zuschauerraum quasi kannst du auch noch mal langlaufen. Und da sind die auch teilweise langgegangen. Das war richtig cool. Und der, wie heißt der Hauptdarsteller? Ich glaube, Lukas Bayer. Boah, der war so durchtrainiert. Also gut, musst du für die Rolle auch sein. Aber
ich wollte gerade sagen,
der sah halt auch aus wie ein Boxer, ne? Also der hat so, und dann konnte der dazu noch tanzen, Vivi. Alter Schwede. Also wirklich, und dann sang der noch gut. Am Anfang war so das erste Lied, dachte man so, na, aber ja, mein zweites Lied war klar, alter Schwede, der ist einfach nur gut. Und was der da sportlich abgeliefert hat, also einarmige Liegestütze und nicht nur ein, sondern mehrere, dann rannte der einmal ums komplette Publikum rum und sang dann weiter. Lea und ich waren uns einig, wir könnten jetzt nicht mehr singen. Und wer mich riesig überrascht hat, war die Selena Pieper. Boah, war die Frau gut. Die hat ja erst Besetzung von der Anna in die Eiskönigin gespielt, mit Sabrina Weckerlin zusammen, also die Elsa und Anna. Und ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm. Ich weiß auch nicht, ob wir die vor zwei Jahren bei Mozart als Konstanze gesehen haben. Wenn ja, ist sie mir da nicht so aufgefallen, weil bei Mama Mia war sie nicht da. Da hatten wir dann jemand anderes, die aber auch super war. Aber da bei Rocky, alter Schwede, hat die Frau abgeliefert. Die hat so den ersten Ton gesungen, ich hatte so dick Gänsehaut, es war krass. Und dann hat die da eine Vielfalt auch an Emotionen rübergebracht. Oh, es war grandios, war wirklich geil, war schön. Und
sehr
das Ganze
schön.
Halt echt für 60 €. Also da würde ich, glaube ich, auch das Dreifache ausgeben, um da zu gucken, ne? Bin ich ehrlich.
Ja. Ja gut, wir waren ja am Wochenende in die Eiskönigin. Das war jetzt gerade passend, dass du das gesagt hast, dass die dort mal die Anna gespielt hat. Und ich war so gut. Ich wollte eigentlich für dich die Besetzung rausfinden. Es liegen ja oft entweder Heftchen aus, wo die aktuelle Besetzung draufsteht, oder da laufen so, auf diesen Leinwänden läuft das. Ich habe kein Heftchen gefunden. Und jedes Mal, wenn ich zu diesen Leinwänden gegangen bin, stand da alles andere, aber nicht die Besetzung.
Oh nein.
Und ich war so bemüht, weil ich bin dorthin und wusste, so, Tiffy interessiert sich 100% jetzt am meisten dafür, wer aktuell welche Rolle spielt. Also ich bin da richtig motiviert hingegangen mit den richtigen Ansätzen. Nee.
Also die Elsa spielt ja eigentlich die Chiara Fuhrmann, heißt sie, glaube ich, die vorher bei Und Julia gespielt hat, die Hauptrolle.
Ja, da, ja.
Die ist dunkel.
Sagst du mir jetzt gar nichts. Ja, die war's dann.
Und die hat eine abartige Stimme. So geil.
Ja, die war's. Okay, das hat mir jetzt geholfen. Der Name hat mir überhaupt nichts gesagt, aber die Beschreibung, ja, dann war's die. Und es war, also wie du gerade schon gesagt hast, es war so extrem. Ich habe das Musical ja jetzt zum dritten Mal gesehen. Und das erste Mal aber mit ihr in dieser Besetzung. Ich meine, die singen alle ganz toll. Ich könnte das auch niemals, deswegen riesen Respekt vor diesen Leuten. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, wer das bis jetzt am besten gemacht hat, wäre sie jetzt ganz klar auf Platz 1. Die hat dieses Lied Let It Go gesungen und ich habe geweint. Und also, ich schäme mich auch nicht, das jetzt zuzugeben hier. Es war krass. Dieser Moment, den kann man auch gar nicht beschreiben. Wie gesagt, das hatte ich auch bei den ersten zwei Mal so nicht. Klar, ich war beeindruckt, ich fand es eine tolle Vorstellung. Aber diesmal saß ich wirklich da, hatte den Ultra-Kloß im Hals und dachte mir nur, wie kann ein Mensch denn bitte so, so toll dieses Lied singen? Also das war der Hammer. Das kann ich auch gar nicht beschreiben.
Und Julia ist ja, finde ich, gesanglich noch ein gutes Stück schwerer als die Eiskönigin. Und da hat die schon alles weggebrettert, was man wegbrettern kann. Das war abartig.
Das war der Hammer. Diese Stimme hat mich so tief beeindruckt. Und man hat auch, selbst bei diesen ganzen Profis, hat man Unterschiede gemerkt. Also die Rolle der Anna, ich meine, die haben alle gut gesungen. Da hat ja keiner schlecht gesungen. Aber du hast, wenn sie gesungen hat, ich weiß nicht, das war so weit über allen anderen. Ich dachte mir die ganze Zeit nur, mit der möchte ich nicht auf der Bühne stehen.
Gerade dann möchtest du mit der Person auf der Bühne stehen.
Genau, bei meinem Gesangstalent, da gehe ich ja gar nicht unter daneben. Ich als Nachtigall des Saarlandes. So, haben wir mal wieder alle versorgt mit Event-Tipps hier.
Ja, kannst wahrscheinlich wieder sagen, wer keine Event-Tipps, Musical-Highlights oder sonstiges will, kann bei Minute 8 oder so oder 7 einsteigen.
Ich glaube, ich mache mal eine Umfrage, einfach nur um rauszufinden, wer eigentlich dankbar für diese Tipps ist.
Ja, oder wer es überspringt, das würde mich mal interessieren.
Ja, mach ich mal. Kann ich ja eigentlich diese Woche schon machen. Passt ja zur aktuellen Folge. Oder soll ich bis zu dieser Folge hier warten?
Nee, du musst doch noch den Triftus Maximus fragen. Deswegen mach das, wenn das die Da-Folge rauskommt.
Ach so, du meinst, dass ich das dann mir aufhebe? Mach ich, okay. Triftus Maximus. Das hat mich gestern wieder so gekillt. Ich weiß nicht, warum ich immer Dinge so ausblende. Vor allem habe ich die Folge ja noch gehört für Titel und Beschreibung. Und wie ich es dann aber gestern nochmal gehört habe, um halt die Ausschnitte jetzt rauszuschneiden, dachte ich mir, oh Gott, es war schon wieder so witzig.
Wörter erfinden kann ich.
Ja, ich habe übrigens die Nachricht von einer Freundin bekommen, sie wäre doch für Fritz oder Fitz-Fitz-Gibbons gewesen.
Um Gottes Willen. Nee, das ist nichts für meine Zunge, das kriegt ihr nicht hin.
Ja, hast du übrigens heute Morgen die Vorschläge für Burton gelesen?
Oh, die waren super, die waren richtig gut.
Das ist so witzig, ich muss es nachher veröffentlichen. Ich schwärze natürlich die Namen, klar, ne, ich kann ja nicht einfach die Leute alle so
ja, klar.
Raushauen, aber ich muss die Antwort veröffentlichen, ich kann nicht mehr. Da waren heute Morgen schon so witzige Dinge dabei und dann kam noch diese Nachricht, der Name erinnert mich an ein Waschpulver.
Ja, Wennig und Verish ist halt sehr nah beisammen. Kann ich nicht verstehen.
Aber das ist mir vorher nie aufgefallen. Nee,
mir auch nicht. Aber da, als ich es jetzt gelesen habe, ich glaube, ich werde in Zukunft auch nur noch Wennig statt Verish lesen.
Ist das geil. Ich glaube, das müssen wir, wenn neue Charaktere kommen, muss ich jetzt immer die Community vorher fragen. Die kommen ja auf so geile Namen. Ich meine, jetzt hat ja Verish von uns schon Namen lange bekommen, ne? Aber, alter Falter, ist das geil. Thank you.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast. Kapitel 6. War kurz. War sehr kurz. Haben wir beide nochmal ausgeblendet?
Das war doch der Abschied von Zayden, oder?
Ja, das war, da haben sie sich umarmt und haben dann im Wechsel miteinander gesprochen, beziehungsweise
mental,
sodass sie alles klären konnten, aber es so ausgesehen hat, als würde das Traumpaar sich verabschieden. Und dann ist er gegangen und sie ist zurück. Und dann haben sie rausgefunden, dass Dane jetzt Geschwaderführer ist und Rhiannon Staffelführerin. Und ihr erster Befehl war, dass sie doch leben sollen, bitte. Und damit hat sie es direkt mal gedingst. Ja, mehr war nicht.
Ja, ich habe auch gar nichts zu ergänzen. Trigger, Spoiler, nix. Nee, ich wollte nur nicht, dass wir sie überspringen. Aber ich habe keine Triggerwarnung. Das ist krass, oder?
Die Arschgeigen werden nur einmal erwähnt, das war's. Die kommen nicht vor.
Ja, sonst. Deswegen gibt wenig zu triggern. Spoiler gibt's auch wenig. Ja, es ist ein sehr überschaubares Kapitel. Ich fühle mich dann immer so joblos. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich würde immer gern die Leute so direkt schon so richtig schön drauf vorbereiten auf das Kapitel.
Ja, das und wenn kommt.
Ich dann, ja, ich komme irgendwann komme ich wieder groß raus.
Definitiv. Mit allem drum und dran. Okay. Tot.
Schön, dass das Erste war, was dir eingefallen ist.
Die sterben nicht im nächsten Kapitel schon wieder welche? Oder ist das erst im übernächsten?
Ja, es ist auf jeden Fall nicht, na, es ist nicht weit weg. Aber ob es jetzt im nächsten oder übernächsten ist, das weiß ich jetzt nicht auswendig.
Doch, es ist im nächsten.
Ah, dass du immer vorliest.
Ich hab nicht vorgelesen, ich hab gerade nur vorgeblättert. Aber da ist, ich lese gerade Achte auf Solas, brüllt Tern. Und dann kann ich mir schon denken, was passiert.
Ja, okay.
Da also, stirbt nicht Kapitel, nur einer.
Also darf ich wieder triggern, nächstes Kapitel.
Jo, dann Vorwort. Colonel Daxton, Leitfaden brillieren im Schreiberquadranten.
Ich lieb's, wie du das Daxton schon gerade so betont hast hier.
Ist ein Schreiber, oder?
Ist ein Schreiber, ja.
Schön. Ich finde es grandios, dass er selbst es als Schreiberquadrant betitelt und nicht als Schriftgelehrtenquadranten.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass diese Bezeichnung nicht einheitlich ist durchs Buch hinweg.
Ja, aber es hieß doch mal so, Schreiber ist eher so der, nicht abfällig, aber so dieser Spitzname.
Umgangssprachlich?
Ja, genau. Aber wenn ich doch einen Leitfaden schreibe, dann nehme ich doch nicht den umgangssprachlichen Namen.
Ja, ich weiß ja jetzt auch nicht, wie offiziell dieses Buch behandelt wird. Es klingt sehr offiziell.
Mhm.
Aber vielleicht täuscht uns das. Vielleicht war auch diese Person einfach sehr seriös. Auf jeden Fall ganz anders als das von Major Fentra zum Beispiel vom Tonfall.
Mhm, das stimmt.
Ja, aber vielleicht sind die Schriftgelehrten auch einfach alle so seriös in ihrer Wortwahl. Vielleicht klingt da selbst so ein Tagebuch wie das von Brennan, als könnte es ein offizielles Stück sein.
Das stimmt.
Weiß es ja nicht. Soll ich kurz was dazu sagen schon mal? Oder möchtest du es erst zusammenfassen?
Ich hätte gerade schnell zusammengefasst. Steht ja nicht viel drin. Also es ist nur, dass jede Anfrage zu Büchern aufgezeichnet werden muss. Und dass sie doch bitte auch die Bücher noch mal zurückbringen. Und ja, wer halt die Schriften verliert oder versäumt, das Ganze abzugeben, der wird halt bestraft. Oder wegen Pflichtverletzung gemeldet. Klingt genau. Hier harmlos.
Ja.
Ist schon. Aber nicht.
Ich glaube nicht, dass es das ist, genau.
Nein, wir wissen ja, dass es nicht so ist.
Ja. Die sind so arschig. Also Louis vor allem. So, jetzt aber. Ich habe mal wieder ein paar Sachen rausgesucht, weil ich dachte, komm, das Kapitel ist so kurz, da musste irgendwie was zeitlich füllen. Nein, aber erstens, Colonel Daxton, das hatten wir ja schon in Fourth Wing einmal gesagt, dass man den Nachnamen ja sich mal kurz anschauen sollte, weil das war grundsätzlich Ashers Geburtsname. Der hat aber schon, als er Lieutenant Colonel war, den Nachnamen Sorengale eigentlich angenommen. Und Lieutenant Colonel ist eine Vorstufe von Colonel, wenn ich das richtig bei den Militärrängen verstanden habe. Das heißt, eigentlich hier dürfte er nicht mehr den Nachnamen Daxton gehabt haben. Von daher könnte es zum Beispiel auch sein, dass es vielleicht noch eine Generation davor, sprich Violets Oma oder Opa gewesen sein könnte. Und ich habe dir rausgesucht, wie oft es in allen drei Bänden vorkommt, dieses Buch.
Ja.
Willst du in die Ratestunde einsteigen, oder?
Ist es weniger als 10?
Ja.
3?
Nein.
Mehr oder weniger?
Mehr.
7?
Weniger.
5?
Weniger.
Oh, ich habe keine Primzahlen mehr. 4?
Genau, du warst schon beim ersten Mal so nah dran, da dachte ich, du würdest jetzt einfach nach oben gehen, aber nee, dann kommst du mit 7.
Ja klar, immer schön, schöne Primzahlen, die sind super.
Ja, also es kommt 4-mal vor. Einmal in Fourth Wing, 2-mal in Iron Flame und 1-mal nochmal in Onyx Storm.
Was ist eigentlich deine Lieblingsquadratzahl?
144.
Meine auch.
Nein, ernsthaft jetzt? Ja. Wow, welche Gemeinsamkeit.
Ich muss sagen, die 169 finde ich auch nicht schlecht, aber 144 war irgendwie immer mein Liebling, schon zu Schulzeiten.
Ja, ich finde die einfach schön. Mhm. Das ist jetzt spätestens der Punkt, Tiffy, wo wir uns jetzt gerade als Ultra-Nerds geoutet haben, ne?
Ist nicht schlimm, macht nichts.
Es ging schon los mit der Geschichte von Heinrich dem VIII. Und jetzt kommst du, was ist deine Lieblingsquadratzahl?
Ja, ich muss gerade denken, weil die 4 ist alles nur nicht meine Lieblingsquadratzahl.
Ja, so, jetzt darf mal jeder in die Kommentare bei Spotify seine Lieblingsquadratzahl schreiben.
Hast du auch eine Lieblingsprimzahl?
Die 17.
Nee, ich mag die 13. Aber gut, 13 ist eben meine Glückszahl.
Aber wir sind nah beieinander, guck mal.
Ja.
Das zählt schon fast wieder als Gemeinsamkeit. Oh Gott. Darf ich jetzt bitte weitermachen, Jasmin?
Ja, ist okay.
Okay. So, also, zurück zu unserem Vorwort. Es kommen also 4 Vorworte aus diesem Buch bisher in allen 3 Bänden vor. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt machst du dir mal den Spaß. Welches Buch wird wohl am häufigsten zitiert? Was würdest du sagen vom Gefühl her?
Hast du nicht gerade gesagt, dass Iron Flame? Oder
nee,
was meinst
ich
du?
Meine, nee, ich meine, okay, ich habe mich dumpf ausgedrückt. Nein, ich meine, welches Buch kommt in den Vorworten am häufigsten vor?
Ach so.
Also das hier wird ja 4-mal
Buch von
zitiert.
Brennan.
Nein, es ist fast. Es ist auf Platz 2.
Okay.
Eins wird noch häufiger zitiert.
Colonel Kaori?
Nein, das kommt sogar nach Buch von Brennan noch.
Major Ephendra?
Ja, Major Ephendra ist ganz knapp auf Platz 1. Da kommen nämlich in allen 3 Bänden zusammen.
13 Mal?
Nein, 16.
Fast. Aber war das
ja,
nicht
genau.
Super oft in Fourth Wing und nachher gar nicht mehr so oft?
Ja, genau. Es ist sehr unterschiedlich verteilt. Richtig.
Das Thema hatten wir schon mal.
Ja. Ja, aber wie gesagt, also Buch von Brennan ist auf Platz 2 und da kommen 15 Zitate. Also das ist wirklich ein ganz kleiner Unterschied. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das in den nächsten 2 Büchern noch entwickelt, was da am häufigsten zitiert wird und ob sich dann vielleicht komplett die Reihenfolge ändert.
Hast du die KI gefragt oder hast du gezählt?
Nein, ich habe weder die KI gefragt noch gezählt. Nein, es gibt Leute, die so schlau sind, Jasmin.
Ach krass.
Es gibt extra, ich glaube, es ist ein Mann sogar, der hat sich die Mühe gemacht und hat so eine ganze Übersicht erstellt.
Boah,
zu
geil.
Zu den Vorworten. Ist aber auf Englisch und ich habe das halt erstmal im Deutschen gesucht und habe so eingegeben, ne, so die Vorworte und ne, aktueller Stand, kam halt einfach nicht so eine geile Übersicht. Und dann habe ich es dann mal auf Englisch probiert und dann wurde ich auf diese Seite geleitet. Und das ist so jetzt, also das ist meine Go-To-Seite für Vorworte. Der analysiert die zwar nicht, aber wie gesagt, wenn man nur so, was ich ja liebe, Zahlen, Statistiken möchte, ist die dafür echt super.
Cool.
Meinst du, da hätte jemand Interesse, dann kann ich die mal verlinken.
Ja, warum nicht?
Gut, jetzt aber zum Vorwort an sich. Da habe ich noch 2, 3 Überlegungen. Und zwar erstmal, ich finde es witzig, dass im Deutschen das Wort Buch da bei dir steht, weil bei mir steht im Englischen Tome. Und das würde ich jetzt nicht direkt als Buch übersetzen. Das ist ja eher sowas wie so ein Wälzer oder so ein Band aus einer Reihe. Also da haben sie es ein bisschen versucht, wie nenne ich es denn jetzt, irgendwie feiner auszudrücken.
Haben wir überhaupt ein Wort für dieses Wort? Weißt du, was ich meine? Weil manchmal ist ja auch das Problem bei der Übersetzung, dass du einfach im Deutschen mehr Wörter dafür hättest.
Ja, also im Deutschen gibt's verschiedene. Wie gesagt, das könnte ein Band sein aus einer Reihe. Es könnte Wälzer bedeuten, wenn es halt ein saudickes Buch ist. Genau, das ist also.
Aber ich finde, ich kann mit Büchern sehr gut leben.
Ja, aber ich finde, im Englischen klingt's halt dadurch noch mal irgendwie noch mal hochgestochener. Als wenn da jetzt stehen würde, Book.
Jo.
Naja, so, und dann, dass da steht Anfrage, ne?
Mhm.
Ich finde das krass, weil das klingt ja so, als dürfte auch alles abgelehnt werden. Sprich, da muss es ja also auch irgendjemanden geben, der das kontrolliert, welche Bücher angefragt werden.
Ja,
weißt du, was
aber
ich meine?
Das tut es ja, weil wir kennen doch den Fall in Iron Flame, dass eine Anfrage zum Tod führt.
Genau, jetzt ist halt nur meine Frage. Kontrolliert Lewis das komplett alles selbst? Ist der da der Oberguru und sagt, er vertraut keinem? Oder hat er so einen Handlanger, der schon mal eine Vorauswahl trifft? Sprich, wenn da jemand jetzt anfragt, die Kochrezepte von Navarre, kommt das gar nicht bis zu Lewis? Und wenn es aber schon in so kritische Bereiche geht, dann geht's eine Stufe höher. Weißt du, was ich meine? Gibt's da so totale Bagatellenbücher, die einfach so, jo, dann nimmst du dir halt.
Ja, also ich denke schon, dass da jemand sitzt und sagt, oh, also das Buch, das geht jetzt in die rote Richtung. Da mache ich mir mal ein Häkchen dran oder markiere mit meinem Marker das Ganze in rot. Und dann muss der Louis da mal noch eine Entscheidung fällen.
Okay, also du denkst auch, es gibt jemand, der da eine Vorauswahl trifft und nur so die kritischen Fälle gehen hoch bis zu Louis.
Heutzutage gäbe es da ein System, das würde das Wort rausfiltern.
Ah, sehr schön.
Und dann Alarm schlagen und mal nachfragen.
Oh Gott. Na super. Jetzt habe ich es wieder, vor mir. Dankeschön.
Bitteschön. Oh Gott, das versteht jetzt keiner. Das war nicht schlimm. Ah, herrlich. Nee. Hast du noch was?
Ja, das Einzige, was ich noch sagen wollte, ist, dass das ja auf alle Quadranten zutrifft. Also sprich, selbst die Kadetten im Schreiberquadranten müssen auch anfragen. Was halt irgendwie ein bisschen doof ist, weil wenn die da jetzt heimlich mal im Gang in Buch reinblättern, springt ja bestimmt nicht wie im Museum direkt überall der Alarm an, oder?
Ja, das ist halt die Frage. Die einzigen, die ja ins Archiv dürfen, sind ja die Schreiber. Wenn die sich ein Buch rausholen, das Lesen noch mal reinmachen, muss das dann auch aufgeschrieben werden, glaube ich nicht.
Ja, das ist ja halt meine Frage. Ich glaube, Louis hätte das gerne, weil hier ist ja wirklich quasi das so formuliert, als dürftest du wirklich diese Heiligtümer, die Bücher, einfach gar nicht so unerlaubt angreifen. Deswegen glaube ich, wenn das jetzt Louis mitbekommen würde, dass da einfach jemand schmökert während der Arbeitszeit, wäre das schon ein Problem.
Weiß ich nicht, bin ich ehrlich. Weil es darf ja dürfen ja nur die Schreiber rein. Und die müssen ja auch Sachen nachlesen, zitieren, machen, tun. Ich stelle mir das ja so ein bisschen vor wie in der Bibliothek. Gut, da darf jeder rein, aber wenn du ja da auch dir ein Buch rausholst, das liest und wieder zurückstellst, wird das ja nicht aufgeschrieben. Wenn du es verleihst, dann ja schon. Da wirst du ja nicht umgebracht, wenn du es nicht zurückbringst. Da musst du nur eine Strafe bezahlen.
Hier ist die Strafe der Tod. Ich glaube halt, dass dieses Vorwort in zwei Richtungen geht. Ich glaube, erstens müssen alle, die ein Buch ausleihen wollen, diese Anfrage stellen. Ich glaube aber auch, dass das so unterschwellig auch eine Drohung ist an die Schreiber, dass wenn die jetzt hier freundschaftsbedingt, wie zum Beispiel bei Violet und Jacinia, wenn die jetzt so eine Anfrage unter den Tisch fallen lassen, dass die dann auch für Pflichtversäumnis quasi bestraft werden.
Ja, klar,
aber
das ist ja eine andere Sache. Da geht's ja darum um dieses, wir mauscheln uns da was zurecht, was ja auch Jacinia später macht. Beziehungsweise hat sie ja schon getan, weil sie hat ja das Buch über Veneni und Vaivan ja auch nie gemeldet.
Ach so, die Anfrage. Ich hab grad kurz überlegt, weil ich dachte ja, das Buch gibt's doch gar nicht. Aber klar, die hätte ja allein schon die Anfrage melden müssen.
Ja.
Ah ja, es ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie das nie gemeldet hat. Ich habe einfach gedacht, okay, das Buch gab's nicht, das war sowieso dann kein Problem. Aber stimmt, eigentlich hätte da ja schon Louis hellhörig werden müssen.
Jo, genau so ist es.
Ah, okay. Ja, hast du vollkommen recht.
Dann starten wir mit dem Kapitel. Wir starten in einem Raum, in dem wir alle als Leser, als Kadetten noch nicht waren. Denn es ist der Lehrsaal im Stil eines Amphitheaters im zweiten Stock und der ist für eine Orientierungsveranstaltung. Jo, und dann fragen sie sich so richtig schlau, warum waren wir denn hier noch nie? Ja, die Einzige, die dann so ein bisschen mitdenkt, ist Rhiannon, die dann sagt, ja gut, wir waren ja noch nie Juniors und die Rookies kommen da halt noch nicht rein. Aber die Frage stellen ja mehrere. Nicht nur Riddock, sondern auch Nadine. Und ja, der scheint wohl auch relativ weit den Gang hinab zu sein, der Raum. Und bis dahin sind die Rookies nie gekommen. Die hatten ihre Räume immer weiter vorne.
Sprich, je weiter du bei Sky of War College kommst, desto mehr Schritte sammelst du am Tag. Toll. Du wirst immer fitter. Es wird alles dafür getan, dass du den fittesten Abschluss aller Zeiten machen kannst.
Genau. Ja. Nadine hat sich verletzt. Die hat eine Schiene am Arm, die ist wohl ein bisschen unglücklich die Nacht davor auf der Treppe ausgerutscht und hat sich das Handgelenk verstaucht. Ich war mir erst nicht so sicher, ob das wirklich passiert ist, aber da wir da nie wieder was, glaube ich, drüber hören, bin ich jetzt mal von ausgegangen, okay, passt schon.
Ja, also es ist halt auch wirklich so, Nadine scheint da zu den, wie nennen wir es jetzt, Gruppenstracksten zu gehören?
Jo.
Ich habe jetzt gerade dazu überlegt. Also die sind ja jetzt wirklich die letzten 5 Tage tagsüber immer so ein bisschen mit der Vorbereitung auf den Conscription Day beschäftigt. Mhm. Und abends wird aber dann immer gefeiert. Also ich empfinde das als kleine Pause. Riddock empfindet es nicht als Pause. Der sagt, er wäre mal froh, hätte mal ein paar Tage frei. Aber ich sag mal so, zu dem üblichen harten Stundenplan kann man ja hier mal ein bisschen verschnaufen. Ne?
Jo, schon.
Oder wir sind halt einfach nach einem Buch schon so abgehärtet, dass bei uns so ein halber Urlaub auch schon als Urlaub zählt.
Ja, also würden die weniger trinken und feiern, hätten sie ja mehr Pause. Aber ich glaube, wenn du halt jeden Tag säufst wie sonst keiner, hast du halt jeden Tag nochmal einen Kater, von dem du dich erholen musst. Es ist jetzt auch taktisch ein bisschen unklug.
Ja, Violet sagt ja auch, dass so dieses morgens zum Unterricht bzw. zur Vorbereitung erscheinen ja doch ein bisschen interessanter scheinbar ist. Ich denke, das trifft auf ein paar Dinge zu. Wahrscheinlich ist der Zustand des Biscay War College gerade ein bisschen ausbaufähig.
Mhm.
Also wer weiß, ob da nicht ein paar Randalen passieren unter Alkoholeinfluss. Und dann denke ich, ist auch genauso ramponiert der Zustand mancher Kadetten.
Mhm.
Also,
und wer aus welchem Zimmer kommt.
Ja, das ist ja auch morgens interessant. Wir zwei, ich sehe es richtig vor mir, wir wären ja eh die frühen Eulen schon wieder. Und wir würden wahrscheinlich da einfach aus Interesse, würden wir auf dem Flur kampieren morgens.
Wie frühe Eulen, frühe Lerche.
Ist es nicht einfach nur der frühe Vogel? Ich dachte, ich kann mir jetzt einen aussuchen.
Aber eine Eule, die ist doch nachtaktiv.
Wir sind früh aktiv, das ist noch halb in der Nacht.
Nee.
Du hast letztens gesagt, da steppt der Hamster.
Ja, und?
Da kann ich doch auch die frühe Eule sein. Jetzt bitte.
Ja, von mir aus, oh dann sei du die frühe Eule.
Oh Gott, ich hab echt langsam Angst, dass die Leute denken, wir wären super dämlich.
In Sprichwörtern gebe ich den Leuten da auch recht.
Findest du, wir klingen dadurch ein bisschen dümmlich?
Nö, lustig.
Okay. So, dann jetzt nochmal. Also wir beide.
Wären früher Vogel.
Wären der frühe Vogel. Wir würden uns da morgens einfach den Spaß machen, sag ich dir, uns auf dem Flur irgendwo positionieren und mal gucken, wer da so alles in welchem Zustand rumfällt.
Ja, mit Kaffee und Schokogrosso.
Ja, das wäre doch geil.
Das wäre super.
Ja. Naja, so, also es ist im Moment, die Ausgangslage ist ein bisschen schwierig. Riddock, wie gesagt, sieht das alles hier nicht so als Pause. Und ich musste so ein bisschen lachen über diese Parallele zwischen Riddock und Nadine, dass die beide kommen und eigentlich mit demselben Satz einsteigen und Rhiannon ja schon beim zweiten Mal es gar nicht mehr über sich bringt, da eine Antwort zu geben. Da musste ich so ein bisschen an Rebeccas Argumentationskette immer denken, warum sie manche Leute umbringt. Das ist ja jetzt nur ein Iron Flame-Spoiler. Das kommt in 2, 3 Kapiteln. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht wollte sie uns hier quasi so ein bisschen zeigen, dass Nadine und Riddock charakterlich schon Gemeinsamkeiten haben. Und wir haben leider nur Platz für einen Witzbold in unserer Staffel. Dann muss halt Nadine gehen. Mein Gott.
Ja. Wir behalten den richtigen Witzbold. Jemand, der auch Pause bräuchte, ist Nolan. Das ist nämlich jetzt die spannendere Info, die wir bekommen. Denn der ist völlig fertig, der Kerl. Nolan ist der Heilmacher. Also er ist auch Reiter, sehr, sehr alt. Und ja, er ist eigentlich so der persönliche Heiler von Violet. Ja, und der ist nur noch am Arbeiten, am Machen, am Tun. Der muss auch nicht gut aussehen. Und der hätte aber eventuell eine Lücke für Nadine, um ihr verstauchtes Handgelenk wieder heil zu machen. Warum man ein verstauchtes Handgelenk nochmal heil machen muss, ist mir ein Rätsel. Zieh eine Schiene an, mach eine Woche Pause und dann läuft das wieder. Aber gut, egal wie, der ist seit den Wargames ganz erledigt. Mir hätte da damals schon müssen das Hirn klingeln, hat es aber nicht.
Findest du?
Ja.
Also ich finde, als Leser, der das hier zum ersten Mal liest, da bin ich jetzt mal ein bisschen großzügig für uns. Ich dachte wirklich einfach, dadurch, dass die sich ja schon wieder so abgemetzelt haben.
Ja, gut, ja.
Und da ja auch einige draufgegangen sind in Wargames, habe ich wirklich einfach gedacht, es gäbe so viele Verletzte. Und er muss ja dazwischen Pause machen. Jede Siegelkraft kommt ja irgendwann an eine Grenze, wo der Körper nochmal die Energie aufladen muss. Und deswegen habe ich das einfach wirklich auf die Menge bezogen.
Ja, man hat, glaube ich, als Wargames auch nur noch diesen letzten großen Kampf im Kopf und nicht mehr das, was vorher ja auch schon die Wargames war.
Ja, aber wenn wir die vorherigen Wargames mit dazu nehmen, ich weiß natürlich, worauf du anspielst, klar, aber trotzdem hätte es ja auch zu diesem ersten naiven Lesen gepasst, dass der einfach so viele Patienten hat und ich weiß ja nicht, wie viele der am Tag behandeln kann.
Klar.
Dass der einfach das aufholen muss.
Ja, natürlich. Aber es ist halt krass, wie früh hier eigentlich schon dieser Hint kommt. Es passiert was und man es einfach nicht checkt. Aber ich glaube, dass man auch so voller Hoffnung war, dass man jetzt halt Ruhe hat, dass man da gar nicht mehr dran gedacht hat.
Ja, und Nolan wurde ja in Band 1 alleine schon durch dieses Zusammenspiel mit seiner Frau erstmal als so väterlicher Charakter eingeführt. Ich glaube, dass das so ein bisschen bewusst war, dass man diese Seite von ihm erstmal kennengelernt hat, damit man dann hier so komplett so tief fällt. Das ist ein bisschen traurig.
Nicht nur Nolan bräuchte mal Ruhe und eine Pause, sondern auch Violet, die schläft nämlich nicht gut. Die träumt regelmäßig von Ressen. Natürlich, wenn ich sowas erlebt hätte, würde ich, glaube ich, auch nicht gut schlafen. Macht dann da immer nur irgendwelche nicht lustigen Witze, die man sich hätte sparen können, die Rhiannon auch so ein bisschen, glaube ich, zur Verzweiflung bringen. Rhiannon deutet dann nochmal an, ich bin da, wenn du reden willst. Sie darf aber nicht mit ihr reden, aufgrund der Drohung von Bernd und Günther. Sie hat ja auch Angst um Mira, denn Günther hat ja auch Mira schon auf dem Kicker und dementsprechend muss sie einfach jetzt ruhig sein und selektive Wahrheiten erzählen. Sagen wir es mal so.
Also ich fand ihren Witzversuch hier auch mehr als unpassend. Ich weiß auch gar nicht, selbst übermüdet. I don't know. Man sagt doch, im Moment ist doch so ein Jugendwort, glaube ich, so, dass jemand so ein Pick-me-Girl ist. Kennst du das?
Ich glaube, das ist schon wieder out, oder?
Ist das schon wieder out?
Ich glaube schon.
Egal. Und so kam sie mir hier so ein bisschen vor, weil es hat ja überhaupt nicht zur Situation gepasst. Die waren ja gerade eigentlich wirklich recht gut drauf. Und dann, da kann mir keiner erzählen, dass sie dachte, dass das hier witzig rüberkommt, wenn da zwei Leute dabei gestorben sind. Das war so richtig so, ich will eigentlich Mitleid und ich möchte eigentlich, dass ihr nachfragt, aber dann so, ach, ich kann es aber ja doch nicht erzählen. Das
unnötig.
Ja, so. Ja, genau.
Jetzt kommt ein neuer Charakter, und zwar Captain Grady, der jetzt Professor Grady ist. Und du hast uns doch bestimmt dazu was rausgesucht.
Ja, aber er hat es mir, man kann jetzt sagen, leicht gemacht oder schwer. Das ist eine Auslegungssache.
Also es gibt keine Infos.
Also nicht wirklich, nein. Seine Siegelkraft ist unbekannt, sein Drache ist unbekannt. Wir wissen auch nicht, wo der vorher stationiert war. Ich habe da aber eine Theorie dazu. Das Einzige, was wir nachher erfahren, ist, dass das ein übelst regelverliebter Mensch ist, was mich direkt hat an Dane denken lassen. Also ich glaube, die zwei sind ein Kopf und ein Arsch. Nein, gut, die treffen sich ja nicht richtig, aber so grundsätzlich wären die, wenn Professor Grady schon da gewesen wäre, als Dane im zweiten Jahr war, wäre das, glaube ich, Danes Lieblingsprofessor geworden.
Wer hat denn das Ganze letztes Jahr gemacht? Wissen wir das?
Habe ich auch nicht rausgefunden. Okay. Nein. Also ich war sehr bemüht, aber die Bemühung war fruchtlos. Nein, also wie gesagt, man weiß original nur, dass sein Rang vorher Captain war, dass er jetzt hier dieses Survival-Training macht. Aber dadurch, dass Varys ja nachher diesen Kommentar irgendwann bringt im Buch, dass der so regelverliebt ist, war jetzt meine Theorie, dass die zwei gemeinsam vielleicht aus Samara gekommen sind. Weil irgendwoher müssen die sich ja kennen. Und es ist schon auffällig, dass auch er jetzt hier mit dem neuen Jahr startet. Findest du nicht? Und da habe ich mir gedacht, dass er klingt ja auch nicht, als hätte er diesen Job jetzt hier gerne bekommen als Professor. Und deswegen ist meine Theorie, der war irgendwie mit Varys gemeinsam da auf diesem Stützpunkt beschäftigt und die sind beide zwangsversetzt worden.
Kann gut sein. Finde ich eine coole Theorie.
Dankeschön.
Bitteschön. Wir wissen, wie er aussieht. Es ist ein hochgewachsener Reiter. Also vermute schon größer als Günther und Bernd. Obwohl Bernd wissen wir gar nicht, wie groß der ist, ne? Aber ich stelle mir jetzt unser Waschmittel auch nicht so riesig vor.
Nee, ich hätte jetzt gesagt, Bernd und Günther sind für mich ungefähr gleich groß. Weil ich glaube, wenn es da einen signifikanten Unterschied gegeben hätte, hätte das Violet irgendwo mal gedroppt in so einem Nebensatz. Weil sie ja schon oft die Leute beschreibt. Und das hat sie, glaube ich, beim ersten Auftritt, da sind die ja sogar gemeinsam gekommen,
ja. Hat
sie nirgends erwähnt, Varys türmt über Günther oder so. Aber hier, wie du sagst, erwähnt sie ja sogar extra, dass das ein großer Reiter ist. Und da wir beide ja der Meinung sind, so richtig klein ist dort niemand, würde für mich groß schon darauf hindeuten, dass das jemand ist, der eher vielleicht so Richtung Garrick oder Zayden unterwegs ist.
Genau, ja, denke ich auch. Er hat hellgoldene Haut und sein Bart ist ein Ticken dunkler. Ist aber getrimmt, scheint wohl sehr gepflegt zu sein. Und er ist neu in diesem Jahr und er sagt das jetzt auch so schön, ja, also er muss sich an den ganzen Professorenkram gewöhnen, genauso, dass er jetzt unter 21-Jährigen sich aufhält. Es ist schon eine Weile her, seit ich im Quadranten war. Also der hat gar keinen Bock auf diesen Job, was du ja auch schon gesagt hast. Er lässt jetzt aus dem hinteren Teil des Klassenraums einen Holztisch zu sich fliegen mit minderer Magie. Er lehnt sich dann so ein bisschen gegen die Tischkante und gratuliert jetzt den Kadetten zum Durchstehen des ersten Jahres. Wir wissen jetzt noch mal die Zahl, die ich ja letztes Mal schon gesagt habe. Es sind 89 in diesem Raum. Es ist der kleinste Jahrgang seit den ersten 6. Und das liegt halt einfach daran, dass immer weniger Drachen binden. Mhm. Und Tern ist aber, also Violet unterhält sich jetzt damit mit Tern. Ja, und der ist, hat auch gar nicht so viel Bock auf dieses Thema. Also der antwortet sehr kurz. Sie lässt Gott sei Dank Darna außen vor. Sie ist wohl seit ein paar Tagen im traumlosen Schlaf. Viel zu spät, aber endlich ist sie angekommen. Ja, Tern gibt uns dann nur noch die Infos, dass Empyrean ist sehr, sehr zwiegespalten, ob sie sich einbringen sollten gegen die Veneni. Aber wir kriegen jetzt nur noch die Info, nicht nur Menschen waren Geheimnisse. Also da geht auch bei den Drachen viel ab aktuell, glaube ich.
Ja, ich finde es auch interessant, dass Tern hier diesen Satz noch raushaut. Weil er ja eigentlich so durch alle Bücher hinweg Violet immer und immer wieder versucht zu sagen, dass er und Endana auch Geheimnisse haben. Und sie aber sich immer nur so auf den Teil konzentriert, den sie möchte. Wie hier zum Beispiel, ja, dass Endana und Tern sich schon entschieden haben. Und sie ist ja auch der Meinung, okay, das ist die richtige Entscheidung, die die zwei getroffen haben. Aber so dieses Zusätzliche dann immer, wir haben Geheimnisse, ne, und so und so und so. Ich habe das Gefühl, das blendet die aus irgendwie. Ich meine, sie hat ja Tern vorgeworfen, dass er das mit den Vennen geheim gehalten hat. Da hat er ja auch dazu gestanden. Das hat er ja, ne, ihr dann auch gesagt, dass er damit sich gekämpft hat. Aber so durch auch ganz Ironflame hinweg sagt er ja immer noch mal, dass es noch genug Dinge gibt, die sie nicht weiß. Und das habe ich das Gefühl, blendet die aus irgendwie.
Mhm.
Und dann noch zu der Anzahl. Du hast es gerade eben schon zusammengefasst. Es sind jetzt 89 und das ist die kleinste Klasse seit den ersten 6. Das finde ich schon eine krasse Aussage, weil wenn man so bedenkt, die ersten 6 waren ja die ersten erfolgreich verbundenen Reiter. So, danach kam ja auch erst dieses ganze Gründen des Biscayne War College und alles, das hat sich ja entwickelt. Aber das heißt ja, als so diese erste gesamte Reiterklasse angefangen hat mit dem Dreschen und allem, selbst da muss es ja schon direkt von den ersten 6 aus einen unfassbaren Sprung gegeben haben. Das kann ich mir so schlecht vorstellen, dass die Drachen so nach den ersten 6 gedacht haben, ey geilo, auf geht's.
Echt? Ich finde das eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass sie gemerkt haben, okay, das funktioniert. Wir müssen das jetzt irgendwie aufrechterhalten, uns auch gegen die Flieger abschirmen. Wundert mich jetzt weniger, muss ich gestehen.
Okay, ich habe halt einfach gedacht, die ersten 6 haben ja erfolgreich diesen großen Krieg gewonnen. Das heißt, so danach, als das dann losging mit den Schutzzaubern und so weiter, und der Kontinent wurde aufgeteilt, da gab's ja grundsätzlich, in meinen Augen, jetzt erstmal gar nicht so eine Notsituation, dass man da gedacht hätte, ach komm, wir verbinden uns weiter, wir erstellen jetzt eine Armee. Also wir bauen uns jetzt richtig hier gemeinsam auf. Habe ich nicht so das Gefühl gehabt. Und auch so diese Situation mit den Fliegern, klar sind auch die ersten Greifenreiter währenddessen entstanden. Aber da gab es doch gar nicht so die Notwendigkeit dafür.
Ja, aber vielleicht haben sich die Drachen gedacht, es kann ja noch mal in die Richtung gehen. Wir bereiten uns lieber jetzt schon mal drauf vor, dass wir dann nicht nur 6 haben, sondern vielleicht noch eine 0 dran irgendwann.
Oh, da habe ich eine Idee. Da muss ich jetzt in Ironflame, oder ist es schon Onyx Storm? Shit. Ich sag jetzt mal ganz groß Spoiler und du kannst mir vielleicht helfen, ob das Ironflame oder Onyx Storm Spoiler ist. Es kommt ja nachher eine Person, die als Siegelkraft die Voraussicht hat.
Ja.
Was ist denn, wenn einer von den ersten 6 Reitern, das ist ja eh so diese Diskussion, was sind diese 6 Siegelkräfte? Was ist, wenn einer von den ersten 6 Reitern diese Siegelkraft hatte, Voraussicht, und die Drachen deswegen danach angefangen haben, schon eine Armee aufzubauen? Weil die wussten, die Vennen kommen zurück. Vielleicht konnten die nicht abschätzen, ist das in 100 Jahren, ist das in 300 Jahren. Aber die wussten, je nachdem, was der gesehen hat.
Ja, kann ja sein.
Ist das
ein Riesenspoiler war das jetzt aber nicht.
Nee, ich wusste nur nicht, ob wir schon Iron Flame erfahren, was diese Siegelkraft von der Person ist.
Nein, Onyx Storm, ganz am Ende erst.
Ey, dann lassen wir aber das Spoilerwort drin, oder?
Ja, wo wir schon öfters erwähnt haben, dass jemand diese Siegelkraft hat. Immer wenn wir Melgrin erwähnt haben. Weil das ist ja noch eine größere Stufe als Melgrin.
Okay, alles klar.
Sie erfahren jetzt, um was es in diesem Kurs geht. Es ist der Überlebenskurs für Reiter, kurz ÜK. Und die haben alle absolut keine Ahnung, was man in ÜK macht, was das ist. Also, sie schaffen es wirklich, diesen Kurs komplett geheim zu halten. Ich frag mich, wie? Das ist doch auch gerade von Zayden bescheuert, Violet da im Dunkeln zu lassen.
Ja, ich bin so froh, dass du das auch nicht verstehst. Ich habe mich genau dasselbe gefragt. Es müsste ja nur ein einziger aus dem zweiten Jahr das erzählen. Und das passiert ja schnell. Das kann in einer Freundschaft sein, das kann nicht beim Schnackseln, hoffentlich nicht währenddessen, aber also es hätte ja so viele Momente geben können, wo das irgendjemand da weiterplappert. Wie schaffen die das denn, dass die das geheim halten? Er sagt ja, sie hätten so eine Taktik, was auch immer diese Taktik ist. Meinst du, dass die durch diese Verhöre, die sie durchführen, immer quasi eine Art Druckmittel gegen die Leute haben?
Das kann natürlich sein. Also wir kriegen ja jetzt hier relativ schnell gesagt, okay, es geht darum, was passiert, wenn ihr auf feindlichem Gebiet von eurem Drachen getrennt seid. Und es geht um Navigation, um Überlebenstaktiken und auch über Verhöre. Und dann weiß Violet direkt, es geht halt um Folter. Die werden jetzt wohl in diesem Kurs auch mal gefoltert. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da die anderen Jahrgänge echt ein bisschen Schiss haben und das deswegen nicht verraten. Dennoch, Zayden weiß ja, gut, man könnte jetzt in zwei Richtungen denken. Zayden hat nichts gesagt, weil er weiß, dass Violet sich nicht gut abschirmen kann und dass dann eventuell rauskommen könnte, dass sie es wusste. Oder er hat sich halt gedacht, okay, ich sag ihr nichts, es wird ihr helfen, auch mal alleine da durchzukommen. Ich sag mal so, unsere Staffel stellt sich ja auch nicht so ganz dumm an. Also ich muss sagen, wie dieser ÜK nachher geschrieben ist, fand ich immer sehr, sehr spannend. Also ich habe das gern gelesen.
Ja, ich glaube, ich tendiere dann eher zu deiner zweiten Sache, dass er wollte, dass sie das jetzt auch wirklich aus eigener Kraft schafft. Er glaubt ja an ihre Stärke. Das könnte also passen. Aber wie gesagt, ich kann mir einfach immer noch nicht vorstellen, dass ohne, dass die bedroht werden, dass wirklich keiner weitererzählt hat, diesen Kurs. Das kann einfach nicht sein. Da würde ich wirklich gerne wissen, was ist die Taktik? Weil es kann auch nicht Erinnerungen löschen sein. Sonst hätte ich ja gesagt, vielleicht hat noch jemand so eine Siegelkraft wie Imogen. Aber das passt ja nicht, weil dann wäre dieses ganze Überlebenstraining ja wieder umsonst, wenn die es danach vergessen. Also das, weißt du, wie ich meine? Das passt ja dann nicht zusammen.
Ich hatte mir überlegt, ob die vielleicht irgendwas eingenommen haben oder denen ins Hirn gehext, ist jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. Aber dass die nicht darüber sprechen können, selbst wenn sie es wollten.
Ach so, du meinst nicht die Erinnerungen gelöscht, sondern wie so eine Blockade eingebaut.
Ja.
So quasi jedes Mal, wenn du darüber sprichst, kriegst du einen Stromstoß.
Ja, oder du kannst nichts sagen, weil dann deine Lippen verschlossen sind. Ich weiß es nicht. Ene, mene, Igel. Ja. Wir sprechen nicht, hier ist der Siegel. Keine Ahnung.
Oh Gott. Super. Wir wären schon bei Bibi Blocksberg, wären wir schlecht in Zaubersprüchen.
Ja, definitiv.
Super. Nein, aber okay, ich verstehe, was du meinst, aber da, also ich finde, das erfordert schon ein hohes Maß an Magie. Ich meine, mindere Magie wird ja hier im ganzen Buch erwähnt, aber das wäre schon eine krasse Beeinflussung, ne?
Ja, das ist irgendein Trank oder so, wer weiß.
Keine Ahnung. Also falls jemand eine coole Idee hat, wie die es schaffen, dass jedes Semester hier den Mund hält, gerne her damit. Ich bin übrigens immer noch an dem Wort hängen geblieben, dass das wirklich im Deutschen ÜK heißt.
Überlebenskurs.
Ja, aber das ist so ÜK, ich weiß nicht.
Wie heißt das im Englischen?
Klingt so, ja, da klingt's cooler, sage ich dir jetzt schon. Da heißt es Rider Survival Course, RSC.
Joa.
Also ja, du kannst jetzt ja nicht sagen, dass RSC nicht cooler klingt als ÜK.
Aber im Deutschen hört sich das alles immer so ein bisschen uncooler an. Wenn du die, also gut, Ü gibt's jetzt nicht im Alphabet, aber im Englischen. Aber wenn da jetzt, keine Ahnung, UK wird sich schon cooler anhören als UK, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde wirklich UK.
Ja.
Das ist bis jetzt irgendwie die schlechteste Abkürzung.
Ja.
Da finde ich ja dein SQ noch cooler.
Mein SQ ist super.
Ja, aber ÜK. Vielleicht liegt es auch in diesem Ü. Da muss ich immer direkt an dieses Ü50, Ü60 denken. ÜK.
Du bist Ü30.
Na, schön, dass du es nochmal erwähnst.
Es ist auf jeden Fall so, dass es auch hier Prüfungen geben wird, aber sie bekommen nie das Datum gesagt. Also es ist immer etwa zum Halbjahr, aber mehr bekommt man nicht so ganz gesagt. Caroline Ashton findet das auch nicht so ganz lustig. Und hier bekommt man so ein bisschen jetzt schon die zweite Info, mit der man hätte weiterdenken können. Denn Caroline Ashton war eine gute Freundin von Jack Barlow. Den Namen haben wir nicht vermisst. Aber Violet erinnert uns daran, dass auch sie im Jack Barlow Fanclub war.
Ja, es war halt so ein bisschen eine einseitige Freundschaft, weil Jack hat sie sich so ein bisschen angelacht, nachdem sein Fanclub weggestorben ist. Und hat ihr dann ganz uneigennützig bestimmt geholfen, ihren Drachen zu binden. Also sie war erst eine Ungebundene und hat dann quasi den Drachen von einem Reiter, einer Reiterin übernommen, die, glaube ich, beim ersten Flugtraining war es sogar, ne, es war das allererste, am Berg zerschellt ist. Das hat dann dazu geführt, dass Caroline so eine, ja, ungute, für sie ungute Bewunderung und Loyalität Jack gegenüber empfunden hat. Also die ist auch nicht weit oben auf meiner Liste, weil ich halte sie für recht naiv, sag ich mal so. Also die lässt sich halt auch ausnutzen.
Ja, die ist abhängig von anderen.
Genau, richtig. Und ich glaube auch, dass die keine festen moralischen Werte hat. Dass die wirklich so verzweifelt nach Freundschaft und Zugehörigkeit sucht, dass die ziemlich weit gehen würde, wenn ihr das jemand sagt.
Ja. Eine andere Sache, die hier Rhiannon fragt und die ich mich auch gefragt habe, was zur Hölle machen sie mit einem gebundenen Reiter, der die beiden Einstufungen nicht besteht? Das ist eine gute Frage.
Das ist eine sehr gute Frage, weil es klingt so, als könnten sie das zweite Jahr nicht so problemlos wiederholen wie das erste.
Genau. Aber wenn du gebunden bist, hast du ja trotzdem einen Drachen. Also einfach dich rausschmeißen geht ja auch nicht. Also meiner Meinung nach gibt's da nur eine Lösung.
Ja, der Tod. Das war auch mein Gedankengang. Er sagt es zwar nicht ganz so deutlich, aber dieses letzte und was, wenn wir brechen in der Folter, und dann sagt er ja nur don't. Und ich wollte jetzt schon gerade wieder sagen, aber was wäre die Option? Aber das klingt doof. Das Problem ist halt, was machen sie mit einem Reiter, von dem sie wissen, dass der keine Geheimnisse behalten kann? Was wäre für das Militär die Option?
Einsperren oder umbringen? Was anderes gibt es nicht.
Ja, ich hatte halt überlegt, man könnte sie halt auf Posten nachher setzen, wo sie gar keinen Kontakt zum Feind haben, also wo sie auch nicht gefangen genommen werden können. Irgendwo so als Bewacher des Strandes irgendwo im Norden. Nein, was weiß ich, aber es gibt ja nicht viel Optionen. Aber ich hätte gedacht, es gäbe so 2-3 Posten, wo man so Leute gebrauchen könnte. Oder halt irgendwo am Biscay War College.
Nein, Vivi, die sind doch dann viel zu, fällt mir das Wort nicht ein. Also die sind ja dann, die sind eigentlich nicht zu gebrauchen. Weil die, egal was die erfahren, die werden es ausplappern. Die halten keiner Bedrohung stand. Also eigentlich kannst du die nur wegsperren und als, sag ich jetzt mal, Kadett bringst du den noch weniger. Vor allem, wenn du nicht mal eine coole Siegelkraft hast und dann bringen die um. Die werden ja nachher einzeln verhört, nicht zusammen. Hoppla, dann ist der bei der Folter leider gestorben.
Ja, aber dass da die Drachen so mitspielen. Also es gibt ja wohl nicht nur Tern ist ja wohl moralisch ein guter Drache. Ich hoffe, er ist ein moralisch guter Drache. Aber bisher ist er ein moralisch guter Drache. Es muss doch auch noch andere Drachen geben, die jetzt wohl nicht wirklich einverstanden sind damit, wenn da bei so einem Training der Reiter abgemurkst wird. Das kannst du mir nur nicht erzählen, dass da niemand widerspricht.
Gebe ich dir recht, aber die Drachen bekommen das ja teilweise gar nicht mit, wann, wie, wo das passiert. Aus diversen Gründen, die wir bald erfahren,
wenn
das erste
Training
ist.
Aber da müsste ja ein Drache ganz dumm sein, wenn ihm das nicht auffällt, dass, oh, ich kann jetzt keinen Kontakt gerade zu meinem Reiter herstellen, was wird der denn wohl machen? Weil hier hat ja jeder Drache jetzt schon die Info mitbekommen, was so an Training abgeht. Da müsste doch ein Drache wirklich ganz doof sein, wenn der nicht eins und eins zusammenzählen könnte, wenn dann auf einmal der Reiter tot ist.
Ja, aber wenn der Reiter so unzuverlässig ist und so Geheimnisse ausplappert, ist es vielleicht für die Drachenwelt auch nicht der Verlust. Für den Drachen selbst, ja. Aber für das Imperium, die sagen sich dann, jo, ist also
ich
dann
hätte
so.
Da gerne, ich hätte da gerne ein bisschen mehr Widerspruch, bin ich jetzt ganz ehrlich.
Ja, ich auch, aber ich kann, so wie das hier alles abläuft, kann ich mir das so vorstellen.
Ja, ich weiß, dass du recht hast. Ich weiß es doch, Jasmin. Ich sag ja nur, ich hätte da gerne ein bisschen mehr aufbäumen, dass das so nicht gehen kann. Du kannst doch nicht Leute einfach beseitigen, nur weil sie Folter nicht standhalten. Ich glaube, dass die wenigsten Menschen Folter standhalten würden.
Die bringen hier jemanden um, weil er das falsche Buch angefragt hat.
Gut, im Verhältnis gesehen, alles klar.
Danke. Dann kommt ein kleiner Sprung von einer Stunde. Die Orientierung ist vorbei und Violet ist jetzt allein unterwegs. Sie geht zum Archiv. Sie will nicht einfach nur da sitzen, ihre Schule machen und nichts tun. Sie möchte der Revolution weiterhelfen. Und da ja Arisha außerhalb oder Tyrandor allgemein außerhalb des Schutzzaubers ist und die aber ja einen Basilisk. Falsche Reihe. Da sie ja einen Obelisken haben, ist ja klar, okay, man könnte ja irgendwie vielleicht einen Schutzzauber errichten. Dementsprechend ist jetzt ihr Plan, sie geht jetzt mal ins Archiv. Der ist so naiv gedacht, der Plan, aber gut, kommen wir gleich dazu. Und wir gucken mal, ob wir irgendwelche alten Bücher über die Geschichte von Biscayeth finden, wo dann ganz direkt drin steht, der Schutzzauber wurde so und so errichtet.
Ja, was ich schon recht witzig finde, ist, dass sie hat ja extra gewartet, bis Jacinia Schichtdienst hat, ne, im Archiv. Da dachte ich mir schon so, warum postet so jemand wie Louis, der ja wirklich nicht auf den Kopf gefallen ist, warum wird dieser Schichtdienst, der Schreiber, an einem Ort veröffentlicht, wo auch die anderen Quadranten Zugang haben? Das verstehe ich nicht. Anders wäre doch viel schlauer. So bietet er ja erst die Möglichkeit, dass sich Allianzen bilden, je nachdem, wen du vorher schon vor dem Eintritt ins College gekannt hast. Das ist doch doof. Es gibt doch immer Bereiche, wo die anderen Quadranten keinen Zutritt haben. Dann poste doch dort den Schichtdienst.
Jo.
Was ist denn das hier?
Oder das ist gar nichts Offizielles und Violet hat sich wieder irgendwo hingeschlichen, wo das steht. Ähnlich wie bei den Aufeinandertreffen bei den Herausforderungen.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich hab's hier von der Formulierung her halt einfach so als so offiziellen Aushang wahrgenommen.
Am schwarzen Brett.
Richtig, genau. Und deswegen dachte ich mir, dafür, dass der so eine sneaky Bitch ist, der Louis, habe ich jetzt hier seine Intention oder seinen Blindspot nicht ganz verstanden?
Es ist so, dass im Archiv nur die Schriftgelehrten rumlaufen dürfen, machen dürfen, tun müssen. Alle anderen müssen draußen warten. Bedeutet, wie in eine Bibliothek gehen, sich ein Buch rausholen, das jetzt vor Ort lesen, wieder reinstellen, ist nicht.
Nur wenn du halt Schriftgelehrter bist.
Genau. Deswegen nochmal aufs Vorwort zurückblickend, glaube ich schon, dass die Schriftgelehrten da ein bisschen mehr Freiheiten haben als alle anderen. Aber es kann auch sein, dass auch die eigentlich alles notieren müssen. Jetzt ist es so, dass Violet vorne wartet, Jacinia kommt, die gebärden gegenseitig, also sie freuen sich, sich zu sehen. Es ist noch jemand da, und zwar Nassia. Der schläft aber mal wieder. Scheint wohl so ein bisschen müder Schriftgelehrter zu sein.
Also irgendwie habe ich noch nicht verstanden, wie der es da überhaupt schafft, nicht rauszufliegen. Weil ich habe das immer so empfunden, dass bei den Schriftgelehrten schon fast Perfektion erwartet wird, ne? Vom Verhalten her, keine Emotionen zeigen. Und mir kann keiner erzählen, dass hier niemandem auffällt, dass dieser eine Kadett eigentlich ständig seine Pflichten vernachlässigt und Schlaf nachholt. Wie schafft er es da überhaupt drin zu bleiben in dieser Sache? Der muss doch irgendein Druckmittel haben. Und Louis, der führt doch schon ein recht striktes Schiff.
Ja, der hat auch zu viel gefeiert, der Kadett Nassia, vermutlich, weißt du?
Hat er nicht schon in Fourth Wing ständig geschlafen?
Ja,
schläft er nicht nachher noch ständig? Der schläft doch immer.
Ist ein müder Kadett.
Irgendwas stimmt bei dem, glaube ich, einfach auch nicht. Da habe ich ganz komische Vibes. Aber eine Sache fand ich noch super lustig. Und zwar sagt Violet ja über sich selbst, als sie da so an diesem Eingangstisch wartet, sie wäre so ein geduldiger Mensch. Also sie hätte das ja, diese Geduld, bei den Schreibern gelernt.
Finden wir die geduldig?
Nein, das wollte ich gerade sagen. Da habe ich beim Lesen so lachen müssen über diese absolute Fehleinschätzung. Ich mir nur dachte, Alter, du hast noch keine Woche es hier ausgehalten, ohne direkt wieder aktiv zu werden. Auch sonst bei so vielen Dingen. Für mich ist Violet auch allein in ihrer Staffel einer der ungeduldigsten Menschen.
Also ich glaube, da bin da ich noch jemand, geduldiger.
Ja, jemand wie Sawyer, Rhiannon, egal wer, ist doch 10-mal geduldiger. Und die waren alle vorher nicht bei den Schreibern in Lehre. Also ich weiß nicht, wie die sich hier so, Gottes Willen, fehleinschätzen kann. Das ist ja, nee, kein Fall.
Ah, super. Also es ist jetzt so, dass Jesenia sehr, sehr alleine darum geistert und arbeitet. Die meisten sind nämlich dabei, alles für die neuen Kadetten vorzubereiten. Jetzt wollte ich fast Karotten sagen, das wird noch besser. Nur weil du da deinen Smoothie am Trinken bist.
Der ist noch nicht mal orange.
Ja, egal.
Schön, dass ich dran schuld bin. Das ist Erdbeer-Banane.
Ugh, wie eklig. Aber gut. Jetzt hast du mich rausgebracht. Egal. Es ist so, dass Jesenia dann sagt, sie hat von Liam gehört. Also sie spricht den Namen nicht mehr aus. Und Violet sagt dann auch, dass sie ihn sehr vermisst. Und dass auch, ja, Jesenia mochte ihn sehr, sehr gerne. Jesenia würde jetzt auch gerne wissen, was los ist. Weil sie sieht ja schon, Violet verkrampft sich so bei dem Gedanken an Liam. Aber sie kann ihr nichts sagen, denn Jesenia ist wohl die linke Hand von Markham.
Ja. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir in Fourth Wing schon erwähnt haben. Markham hat ja Jesenia und Violet eigentlich als seine Nachfolger auch schon immer ausgebildet. Der hat die ja jahrelang, würde ich mal sagen, gebrainwashed auf eine Art und hat die sich so richtig als Protégé, nennt man das im Deutschen so?
Möglich.
Protégé herangezogen. Und Violet ist ja da nur rausgekommen, dadurch, dass sie in den Reiterquadranten geschickt wurde. Jesenia ist ja auch aber diesem Weg weiter gefolgt. Und aus welchem Grund sollte die jetzt zum Beispiel ihre ganze Lehre anzweifeln? Die hat keinen Kontakt zu Vennen gehabt. Die kriegt auch nicht viel mit, was im Reiterquadranten passiert, weil so viel Kontakt hatte sie bisher zu Violet in diesem ersten Jahr nicht. Also Jesenia ist, glaube ich, so von ihrem Grundsatz her noch komplett davon überzeugt, dass da alles super läuft und Markham wirklich der Top-Schriftgelehrte ist, ihr Vorbild, das, was sie ja auch anstrebt, was sie ja sogar nachher auch wird, siehe das Vorwort. Das ist schon schwierig. Ich glaube, Jesenia ist moralisch ein guter Mensch, das hoffe ich zumindest.
Hoffe ich auch.
Ich glaube auch, wenn die alle Infos hätte, hier schon, würde die sich auch aktiver einbringen.
Ja.
Aber wenn du da in dieser Bubble gefangen bist, ist es schwierig. Und dass die dann hier so aufgestiegen ist, macht Sinn. Die anderen haben ja alle diese Vorbereitung gar nicht gehabt. Die sind da am Einschreibetag aufgelaufen, haben bei Null angefangen. Und sie hatte schon Jahre Vorbereitung. Eigentlich hat die ja einen unfairen Vorteil, wenn man es so sieht.
Violet möchte Bücher haben. Und zwar sagt sie, sie sollen bitte über die Gründung von Biscayeth sein. Und es geht, dass sie gern über die Schutzzauber was wissen würde. Und da ist Jesenia schon so ein bisschen verwirrt. Und dann kommt die erste richtige, echte Lüge von Violet. Zayden lügt ja öfters mal durch die Gegend, aber Violets erste Lüge ist jetzt hier da. Ich bereite eine Verteidigung für eine Debatte in Geschichte darüber vor, warum Biscayeth hier statt in Kaldir erbaut wurde. Ja, kann man mitarbeiten. Ich glaube, Jesenia ist in manchen Dingen entweder scheint sie oder gibt sie vor, naiv zu sein, oder sie vertraut Violet so sehr, dass sie ihr das immer direkt glaubt, obwohl sie schon weiß, in welche Richtung Violet möchte.
Ich wollte gerade sagen, darf ich sagen, eine Mischung aus beidem?
Ja.
Ich glaube, Jesenia weiß schon, dass manches von Violet nicht ganz der Wahrheit entspricht, beziehungsweise, dass sie sich so ein bisschen Gründe heransucht, warum sie jetzt diese Bücher will. Aber Jesenia, glaube ich, kennt Violet schon lange genug, um zu wissen, egal was die macht, es wird nichts Böses oder Schlechtes sein. Also vertrauen wir einfach mal darauf und fragen vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht genauer nach.
Sie fragt doch nicht mehr nach. Sie ist jetzt verschwunden, geht Bücher suchen und 10 Minuten später bringt sie 2 Bücher mit, die vor mehr als 100 Jahren geschrieben wurden. Violet dankt ihr und sie hofft immer noch, dass die Lösung dafür, Arisha zu schützen, in diesem Archiv liegt. So muss es sein, sagt sie. Und sie muss es nur finden, bevor auch der Schutzzauber nicht mehr die Leute retten kann.
Ja. Ja, das Problem ist halt, dass selbst diese Bücher ja zeitlich immer noch recht weit entfernt sind von den ersten 6. Das ist ja so ein bisschen das Grundsatzproblem hier. Weil klar, sie sagt, die Bücher sind mehr als 100 Jahre alt.
Wir bräuchten aber mehr als 600 Jahre.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Da geht ja das Problem hier schon los.
Ja, und damit ist das Kapitel beendet. Also wir waren in diesem neuen Saal, wir waren im Archiv. Und jetzt geht es mit großen Schritten Richtung Viadukt, neue Kandidaten und neue Charaktere vor allem, worauf ich mich sehr freue. Jetzt kommt nämlich ein anderer meiner großen Lieblinge. Hast du noch etwas?
Nee.
Hunger hast du.
Es geht. Gerade jetzt geht's. Jetzt super, dass du mich dran erinnert hast.
Entschuldigung.
Weil ich war jetzt gerade die ganze Zeit so abgelenkt, dass ich gar nicht drauf geachtet habe. Aber natürlich, jetzt wo du es erwähnst, habe ich immer noch Hunger. Ja, Jasmin.
Ja, gut. Dann wollen wir dich nicht weiter vom Essen abhalten. Wir sind jetzt ungefähr noch mal so 3-4 Folgen im Voraus. Vielleicht nur so kurz als kurze Info.
Ich glaube, das könnte den Leuten aber auffallen, weil wenn wir über so Dinge reden, wie dass wir gerade den Namen von Varys erfragt haben.
Genau.
Könnte klar sein, dass unsere Reaktionszeit hier etwas verzögert kommt.
Deswegen nicht wundern. Und ja, wenn irgendwas ist, schreibt uns bei Instagram, schreibt uns in die Kommentare bei Spotify. Es gab wieder etliche neue Sternebewertungen, worüber wir uns riesig gefreut haben. Dass wir immer noch bei 5 Sternen sind, ist krass. Hätte ich nicht erwartet. Und ja, danke fürs Bewerten, danke fürs Kommentieren. Danke für eure ganz tollen, herzlichen, lieben Nachrichten. Die erfreuen uns immer sehr. Auch wenn wir bei manchen Nachrichten, die gehen wirklich so ans Herz, da müssen wir auch ab und zu mal schlucken. Ich habe auch jetzt noch alle Sprachnachrichten mit Theorien und so, die uns geschickt wurden, habe ich jetzt auch beantwortet. Da nochmal sorry, dass das so lange gedauert hat. Aber wir möchten uns dann ja auch schon Zeit für nehmen und uns die anzuhören. Und dementsprechend, ja, hat das ein bisschen gedauert, bis wir wieder ein bisschen mehr Luft hatten. Genau. Ja, ich habe nichts mehr. Du hast Hunger? Dann hören wir uns in der nächsten Drachenstunde.
Tschüss!
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.